Das hier ist die fünfte B-Seite unserer Serie. B-Seiten sind Folgen, in denen wir den Hauptpfad unserer Geschichte verlassen und nochmal ausführlicher auf ein bestimmtes Thema eingehen, um euch mehr Kontext zu geben. Und weil wir viele Interviews geführt haben, von denen oft nur Ausschnitte Platz in den Hauptfolgen finden. Hier kommt die Geschichte von einem kleinen Mädchen aus West-Berlin, das schon ganz früh mit Tanzen etwas Positives verband, weil zu Hause immer Musik lief. Heute ist Ellen Alien weltweit gebuchte Techno-DJ und Labelbetreiberin. Eine ihrer ersten Platten hat sie in den 90ern beim Label MFS rausgebracht. Mark Readers Label, von dem wir euch in Folge 12 erzählen. Ellen sagt, die Zeit des kreativen Undergrounds ist alles andere als vorbei. Man muss nur genau hinschauen. Ich habe sie im Spätsommer in einem Park in Berlin-Mitte getroffen, wo sie zwischen ihren Auflegjobs auf Ibiza oder in den USA immer noch wohnt.
Als ich in Lichtenrade aufgewachsen bin, war das ja direkt an der Mauer auch. Also immer die Mauer habe ich eigentlich mein ganzes Leben gespürt bis zur Wende. Und dann fiel die Mauer endlich. Und da hat sich dann für mich mein ganzes Leben verändert. Da habe ich halt endlich diesen Freiraum leben können, den ich vermisst habe die ganze Zeit. Und konnte mich dann eigentlich erst richtig ausleben als Mensch. Als die Alliierten dann abzogen und ich in den Wäldern nicht mehr die Schüsse gehört habe und ständig diese News, hier ist jemand umgebracht worden, jemand wollte flüchten oder diese ganzen Schüsse von der anderen Seite, die man im Westen hören konnte, die Übungen an der Mauer. Das war schon sehr schockierend für mich.
Ellen Alien wächst in den 70ern in Berlin-Tempelhof auf, bei der Mutter, die alleinerziehend ist. Musik ist ganz früh ein wichtiger Teil in Ellens Leben. Sie und ihre Schwester lieben es damals, das Radio ans Fenster zu stellen, sich zu verkleiden und laut zu ihren Lieblingsliedern mitzusingen. Je mehr Nachbarn das gehört haben, desto besser.
Oder auch zu Hause, kann ich mich daran erinnern, zum Geburtstag oder so, wenn meine Mama so Musik angemacht hat, hat sie mal getan, es hat sich so gefreut, es war immer unsere schöne Zeit, wenn wir alle Musik gehört haben. Das war schon immer so amüsieren und einfach jetzt mal Spaß haben. Und so war das für mich eigentlich auch immer. Ich hatte so eine Orgel im Flur stehen, wo ich dann immer so diese ganzen Kinderlieder mir selber beigebracht habe zu spielen, weil ich die ja singen konnte.
Als Ellen auszieht, nimmt sie die Musik mit.
Ich habe ja dann auch im besetzten Haus gewohnt. Und in diesem besetzten Haus hatten wir Übungsräume, wo ich dann unterschiedliche Musikinstrumente gespielt habe. Wir haben dann einfach unten immer Musik gemacht, ohne Unterricht zu nehmen, sondern das einfach Learn by Doing, Jam Sessions.
Das besetzte Haus, in dem sie in den 80ern lebt, ist wahrscheinlich nur ein paar Straßen entfernt von der Wohnung, in der auch Marks Berlin-Geschichte anfing. Ellen will aber erst gar nicht Musikerin werden, sondern Akrobatin. Das studiert sie dann auch. Dazu Kunst und Tanz. Und jobbt in den späten 80ern nachts in einer Bar. Zufällig in dem Laden, in dem alle Berliner DJs zusammenkommen. Dem Fischlabor, einer der Vorläufer heutiger Berliner Techno-Clubs.
Also Fischlabor war so ein Ort, das war die Bar in Schöneberg, wo sich alle Leute getroffen haben, die nach was Neuem gesucht haben. Und wo eigentlich auch alle DJs sich getroffen haben. Da haben ja Hip-Hop-DJs aufgelegt. Es war ein Treffpunkt von allen unterschiedlichen DJs aus der ganzen Szenerie. Jazz, Hip-Hop, Techno, House, alles Mögliche. Und die trafen sich da alle und es war wie so ein Stammtisch der Musikinteressierten und aller dieser Leute, die was kreieren wollten, die etwas bewegt haben und bewegen wollten, die waren da alle. Das war Dimitri Hegemann und Achim Kohlenberger, das waren noch zwei Partner und da war ich mittendrin und eigentlich war ich da auch nur, weil ich da gewohnt habe. Und Geld verdienen musste für meine Schule. Und ich wusste die Zahlen ganz gut. Stundenlohn. Und bin da mal hin. Ich war da noch gar nicht so ein Kern davon. Also ich habe da einfach in der Nähe gewohnt. Habe immer gefragt, ja, habt ihr einen Job? Nö. Ging dann immer nicht. Und irgendwann ging es dann.
Für ihre Barschichten nimmt sich Ellen ihre eigenen Playlists mit. Selbst zusammengestellt auf Kassette.
Ich habe dann bei meinem damaligen Freund Tapes gemixt, um die dann zu hören, wenn ich da arbeite. Und habe überhaupt nicht daran gedacht, DJ zu werden oder so. Das war überhaupt gar nicht mein Element. Also mein Element war Musik, aber es war jetzt nicht ausgedacht, ich werde jetzt DJ hier. Gar nicht.
Aber offenbar trifft sie einen Nerv mit ihren Bar-Playlisten. Das merken die Gäste im Fischlabor genauso wie die Chefs.
Und dann haben sie mich gefragt, hey, willst du hier nicht auflegen auch? Ich so, nee. Also ich bin eigentlich jetzt kein DJ, ich mache das wirklich nur so nebenbei. Doch, du machst es jetzt hier so. Und dann wurde ich da so, also es war schon nicht wirklich, nicht selber ausgesucht und nicht dahin gearbeitet. Es hat sich wirklich so einfach entwickelt und anscheinend gebraucht. Da wurden einfach DJs, in dem Moment brauchten ja einfach DJs. Die haben halt auch, glaube ich, gespürt, dass ich so Spaß an der Sache habe. Alles, was ich mache, ist nicht so im Kopf zusammengesteckt, sondern eher so, ich gehe so mit dem Flow, was mir Spaß macht, und entwickle es dann so.
Mit den ersten Auflegjobs wird Ellen Teil einer damals in Berlin noch jungen und kleinen Szene. Dominiert wird die von ein paar wenigen, vor allem Männern, sagt sie. Als junge Frau und Newcomerin war sie eher die Ausnahme. Schon der Gang in den wichtigsten Plattenladen der Szene in Kreuzberg erforderte Überwindung, erinnert sie sich.
Ich war ja sehr geprägt vom Hardwax auch. Da habe ich meine Platten gekauft. Die haben mich eigentlich ganz gut unterstützt. Die waren sehr streng. Viele haben sich da ja gar nicht getraut, irgendwas zu fragen. Mir war das eigentlich egal. Ich wollte halt, war natürlich auch sehr männerorientiert. Und die Künstler, die mich sehr geprägt haben, waren natürlich Aphex Twin aus Detroit viel, UK, Guerilla Records, Warp Records, Detroit Underground Resistance. Ja, das war natürlich alles sehr, auch melancholische Musik oder halt sehr stark hysterische Musik habe ich zusammengemixt, so eigentlich wie auch Berlin war.
Nach dem Mauerfall, als die Westberliner Tanzflächen plötzlich voller junger Leute aus der ehemaligen DDR sind, zieht Ellen in den ehemaligen Ostteil der Stadt. Hier machen Anfang der 90er erste Elektroclubs wie der Tresor auf. Techno wird zum Soundtrack der Nachwendejahre. Ellen nennt sich ab sofort Ellen Alien und wird feste DJ im Tresor, im Bunker und im E-Werk.
Viele Leute, die hierher ziehen, also die denken halt, früher war alles besser und damals war das alles so ein Underground und alles so cool und die Love Parade so frei und so hip. Wir hatten ja so einen bestimmten Stil und das wurde ja dann eigentlich Fashion. Und bis heute wird es ja, sieht man das ja auf dem Laufsteg. Auch ich habe mir dann mal die Haare wieder rosa gemacht oder grün oder rot oder was ich was. Aber das kommt ja eher so aus der Punk-Szene, also eine Radikalität, um sich halt so ein bisschen abzugrenzen. Ne? Haben wir damals auch eigentlich gemacht, war auch eher so eine Punk-Attitude.
Bei den frühen 90ern, dem Nachtleben und der Musik, denkt man heute nicht automatisch an eine besonders politische Zeit. Events wie die Love Parade waren zwar angemeldete Demos, die Bilder und Aufnahmen von damals wirken heute aber eher wie eine einzige große Party.
Ja, es wird ja immer so erzählt, es war so unpolitisch, war es am Ende aber gar nicht. Also für mich war es politisch, es war eine ganz extreme soziale Bewegung. Es war ein Hilferuf. Es war auch eine Verarbeitung von dem Zweiten Weltkrieg und jetzt nach der Wende wie so ein Zusammenrücken. Bloß, wie tun wir das? Wir haben es halt selber dann in den Clubs bewältigt. Wir wahrscheinlich schneller, die Jugend wahrscheinlich schneller als ganz Deutschland.
Die Love Parade wird Mitte der 90er zum Massenphänomen. Ellen findet diese Entwicklung und ein paar ihrer Protagonisten damals befremdlich.
Ich habe mich immer mehr zu den Leuten hingezogen gefühlt, die nicht so in Größenwahn ausgelebt haben und halt auch nicht dann so alles kommerzialisiert haben. Als es so kommerzialisiert wurde, war ich raus. Und das waren halt so Leute, die mir Angst gemacht haben, mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Das war für mich nicht Techno. Für mich waren Techno, das waren wir auf dem Dancefloor und unsere Crowd, die in der Afterhour abhingen und wir, die im Ost und West zusammengekommen sind und im kleinen Kreis halt einfach dann was Neues gesucht haben und nicht jetzt versucht haben, den Chart-Hit zu machen und die Love Parade noch größer. Und dann auch noch am besten mit einer TV drin, wo wir interviewt worden sind auf Ecstasy und die uns nur verarscht haben und das dann auf einmal im Fernsehen lief. Wie geht denn sowas? Also es war der absolute Ausverkauf. Danach war auch alles kaputt. Die Clubszene wurde kleiner, weil keiner mehr da was mit zu tun haben wollte. Alles war dicht und Techno war over. Techno war Ausverkauf, Kommerz.
Um dem etwas entgegenzusetzen, wird Mitte der 90er aus DJ Ellen Labelgründerin Ellen.
Und dann habe ich das Label Peepitch gegründet und dann ging das ja auch ziemlich durch die Decke. Dann habe ich aber wirklich auch Probleme gehabt, als es größer wurde, Leute zu finden, die eigentlich ausgebildet waren, die wussten, wie man sowas macht. Ich wusste das ja selber nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Da haben mir dann Freunde geholfen dabei oder auch aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und bei uns im Büro ist es wirklich drunter und drüber gegangen. Viel Geld verloren auch, weil Sachen falsch gemacht worden sind. Ich auch sehr nervös wurde.
Da ist er wieder. Dieser Geist vom Selbermachen, der uns in dieser Serie immer wieder begegnet ist und mindestens zurückreicht bis in den Punk der späten 70er. Wenn du mit den Umständen unzufrieden bist, dann mach's selber. Am besten zusammen mit guten Leuten.
Ich muss dir nochmal sagen, vielen Dank für die ganzen Leute, die dann ein Part davon waren. Weil wir waren ganz schön nervös, weil wir wussten nicht, wie es so richtig geht. Und dann sind Sachen schiefgelaufen. Dann ist natürlich erstmal kurz, nein, was haben wir gemacht? aber auch ganz viel ist ganz toll gewesen, weil es halt einfach funktioniert trotzdem.
Heute ist immer wieder von einem Clubsterben durch Verdrängung die Rede. Das ist aber gar nicht so neu, erzählt sie. Bereits in den 90ern und in den frühen 2000ern kamen und gingen diese Orte.
Und dann haben wir einfach alle wirklich Gas gegeben oder viel gearbeitet, dass auch da sich wieder was entwickelt. Und es hat dann auch funktioniert. Also das E-Werk machte zu, Tresor musste schließen, weil der Potsdamer Platz ja gebaut wurde. Und dann gab es einfach mal gar nichts. Dann haben wir Beepitch-Partys gemacht, Beepitch-Control-Partys mit Bastian Krondorfer aus dem SO36. Mit dem habe ich zusammen dann Events gestaltet. Wir waren im SO36, im Tacheles haben wir Events gemacht. Damals gab es noch so Warehouses, die gibt es gar nicht mehr. In Kreuzberg, die sind abgerissen. In der Arena waren wir, in der Maria sehr lange.
Orte wie das E-Werk, das WMF, die Maria, existieren heute nicht mehr. Berliner Clubs sind an ihren Standorten konstant bedroht, weil Grundstücke verkauft werden, Wohngebiete näher rücken oder der Autoverkehr ausgebaut werden soll. Ellen sieht die Freiräume und den Underground der Stadt dadurch aber nicht bedroht.
Jetzt ist es so, dass die Kleinen, sagen wir mal, also jetzt aus unserer Szene, gibt es so viele kleine Communities, die kleine Events machen, überall. Also ob das jetzt Galeries sind, kleine Ausstellungen, kleine Magazine, die sich entwickeln, Treffpunkte. Also dass früher alles kreativer war, stimmt einfach nicht. Es gab einfach vielleicht kreative Keimzellen. Das gibt's heute genauso und noch viel mehr. Weil die kommen ja von überall her. Die bringen ja in die Stadt neue. Ich sag mal, solange kreative Leute herziehen, bleibt die Stadt interessant. Und es ist so, dass immer mehr, also viele Kreative, die brauchen natürlich auch Wohnraum. Das muss Berlin machen.
Ellen Alien wird als DJ heute weltweit gebucht. Diese internationale Bekanntheit habe sich aber langsam entwickelt, sagt sie. Noch in den 90ern interessierte sich außerhalb Berlins niemand für DJs aus Berlin. Heute ist das ganz anders. Vom musikalischen Image der 80er und 90er profitieren jetzt auch die, die damals schon dabei waren. Dass wir so fasziniert sind von dieser vergangenen Zeit, das wird so schnell nicht aufhören. Ellen sagt selbst ganz klar, ohne Berlin wäre sie nicht die Künstlerin und Unternehmerin, die sie heute ist.
Ich brauche Berlin, um mich kreativ ausleben zu können, um das alles, was hier passiert ist, auch so festzuhalten musikalisch. Und ich kann und will auch nur hier arbeiten mit den Menschen, die hier sind oder hierher ziehen oder mit denen wir das halt weiterführen können, was wir geschaffen haben. Ich kann auch nur in Berlin Musik machen, musizieren, weil wenn ich am Meer bin, kann ich gar keine Musik machen. Das passiert einfach nur hier und das passiert dann im Studio, wo ich das dann ausleben kann. Das kann ich gar nicht woanders machen. Geht nicht. Habe ich schon probiert, funktioniert nicht.
Fünfte B-Seite von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Ellen Alien. Falls ihr jetzt nur diesen Teil gehört habt, hört unbedingt auch die Folgen unserer Hauptserie. Besonderer Dank geht an Melissa Taylor.